Die Wildente. Ein Schauspiel von Henrik Ibsen.
Liebe verehrte Frau Servi, meine guten alten Freunde und du, mein Sohn Gerz.
Sie, Jensen? Nun hören Sie bloß mal. Jetzt hält der alte Werner auch noch eine Rede. Und alles wegen Frau Servi.
Ob das wahr ist, was die Leute sagen? Dass die beiden was miteinander haben?
Weiß der Teufel.
Soll ja früher ein toller Bursche gewesen sein, der alte Werle.
Das kann man wohl sagen.
Ich hab geglaubt, er gebe dieses Diner für seinen Sohn.
Ja, so heißt es. Ist ja auch ein Grund zum Feiern, wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt.
Ich wusste gar nicht, dass der alte Werle überhaupt einen Sohn hat.
Der war immer oben auf dem Hochtalswerk. Hat sich hier in der Stadt nicht blicken lassen. Ich habe ihn selber in den ganzen Jahren, die ich beim alten Werle bin, noch nicht gesehen.
Merkwürdig. Hat es da nicht geklopft?
Schauen Sie mal nach, wer da ist.
Entschuldigen Sie, ich wollte nur...
Eckdahl! Um Gottes Willen, was suchen Sie denn hier?
Ich muss unbedingt in das Kontor, Petersen.
Das Kontor ist vor einer Stunde geschlossen worden.
Ich weiß, Petersen, aber der Buchhalter ist noch dort. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Lassen Sie mich nur schnell hier durch. Ich kenne den Weg über die Hintertreppe.
Ja, aber schnell, Eckdahl, schnell. Sie können sich jetzt hier nicht sehen lassen, in dem Aufzug. Wir haben eine große Gesellschaft. Sie dürfen dem alten Werle jetzt nicht über den Weg laufen.
Ich weiß, alter Freund, schon gut. Es wird mich keiner zu sehen bekommen.
Hier geht's raus, schnell hier.
Nein, nein, ich gehe ja schon. Schafskopf.
Wer war denn das?
Der alte Eckdahl. War mal ein feiner Kerl, der Leutnant Eckdahl. Geht ihm jetzt sehr dreckig, seit er aus dem Gefängnis entlassen ist. Sie geben ihm im Kontor gelegentlich Sachen zum Abschreiben. Seit der Betrugsaffäre damals auf dem Hochtalswerk ist er ein völlig gebrochener Mann.
War in die Geschichte nicht auch der alte Werle verwickelt?
Genaues weiß man nicht. Es heißt, Eckdahl habe seinem Freund Werle einen bösen Streich spielen wollen. Aber es wird so viel geredet.
Aus diesen Geschichten halten wir kleinen Leute uns am besten raus. Lass das die Reichen untereinander abmachen. Ich glaube, Sie stehen auch da drin. Frau Servi kommt. Was die nur wieder will.
Petersen, lassen Sie den Café im Musiksalon servieren.
Sehr wohl, Frau Servi.
Kommen Sie, meine Herren. Wir wollen es uns im Salon ein wenig bequem machen.
Ach, dieses Diner war ein ordentliches Stück Arbeit. Mein lieber Kammerherr, mit etwas gutem Willen kann man in 3 Stunden ganz Unglaubliches leisten.
Ja, aber nachher, mein Bester, nachher.
Ich höre, der Mocker wird im Musiksalon gereicht. Da spielt uns Frau Servi sicher wieder etwas vor.
Hm? Wenn sie uns nun nicht bald etwas pfeift. Ja, im Hause Werde, da tut sich so allerlei. Wir werden noch manches erleben. Ah, da ist ja der verlorene Sohn. Kommen Sie mit, Herr Werle. Im Salon, da stehen uns Kunstgenüsse bevor.
Danke, Herr Kammerherr. Ich möchte noch etwas mit meinem Freund Eckdahl allein sein. Wir haben uns so lange nicht gesehen.
Na, da wollen wir die beiden Busenfreunde nicht länger stören.
Komm, Hjalmar, setzen wir uns. Hier sind wir unter uns. Wie lange ist es eigentlich her, dass wir uns nicht gesehen haben?
16 oder 17 Jahre.
Was, so lange schon? Wie geht es dir denn?
Oh, wie soll es mir schon gehen? Du weißt ja, was für ein Schicksal über mich und die meinen hereingebrochen ist, seit wir uns zuletzt gesehen haben.
Die Geschichte mit deinem Vater. Wie geht es ihm jetzt? Ja.
Er ist ein gebrochener Mann. Völlig hilflos. Seit er aus dem Gefängnis entlassen wurde, lebt er natürlich bei mir zu Hause. Er hat ja sonst niemand auf der Welt, an den er sich halten kann. Aber sprechen wir lieber nicht davon. Es ist zu fürchterlich.
Ja, das war eine unselige Geschichte.
Ja.
Ich wusste nicht, dass dein Vater so darunter gelitten hat.
Es gibt Menschen auf der Welt, Gregers, welche zugrunde gehen, wenn sie auch nur ein paar Schrotkörner in den Leib bekommen und sich niemals mehr zurechtfinden. So ist es meinem Vater gegangen, seit er damals wegen dieser Holzaffäre verurteilt wurde. Er hat die Schande nicht überwunden. Aber lassen wir diese alten Geschichten. Erzähl mir lieber, wie du es oben auf dem Werk gehabt hast.
Schön einsam. Ich hatte viel Zeit, über dieses und jenes nachzudenken. Sehr viel Zeit.
Gregers, ich muss dir eigentlich noch danken, dass du mich zu dieser Gesellschaft eingeladen hast. Ich glaube, ich habe dir manches abzubitten.
Wieso, Jalma? Ich verstehe dich nicht.
Ich dachte, du... Du hättest etwas gegen mich.
Wie konntest du darauf kommen?
In den ersten Jahren nach dem Unglück war es doch wohl so. Und zwar ja auch ganz verständlich. Es hing ja nur an einem Haar, dass dein Vater selbst mit in diese Affäre verwickelt worden wäre.
Und deshalb sollte ich etwas gegen dich haben? Wer hat dir das eingeredet?
Dein Vater selbst hat es mir gesagt.
Mein Vater?
Mhm.
Ach, deshalb hast du die ganze Zeit nicht ein Wort von dir hören lassen?
Ja, ja. Was hätte ich dir auch schreiben sollen? Es gab ja doch nur Unerfreuliches. Ich hatte so viel mit mir selbst zu tun. Du weißt, die neuen Verhältnisse. Ans Studium war natürlich nach dem Unglück meines Vaters nicht mehr zu denken. Und so verlegte ich mich aufs Fotografieren. Besonders, weil dein Vater mir dazu geraten hatte.
Mein Vater?
Ja, ja. Er gab mir auch das Geld, um das Atelier einzurichten. Das kostete nicht wenig, das kannst du mir glauben.
Was, das hat mein Vater bezahlt?
Ja, ja, ja. Er war es auch, der mir das Heiraten ermöglichte.
Also, ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das alles freut. Vielleicht habe ich meinem Vater doch Unrecht getan, in manchen Stücken. Denn, siehst du, das zeigt doch, dass er eine Art Gewissen hat.
Gewissen?
Ja, oder wie du es sonst nennen willst. Also, du bist verheiratet, Jalma. Du hast es weitergebracht als ich. Nun, ich hoffe, du fühlst dich glücklich als Ehemann.
Ja, ich bin glücklich, Gregers. Gina ist wirklich eine tüchtige Frau. Ich glaube, du würdest sie nicht wiedererkennen.
Gina?
Erinnerst du dich nicht? Gina war hier im Hause eine Zeit lang in Stellung.
Gina Hansen?
Natürlich, Gina Hansen.
Ja, richtig. Sie führte unseren Haushalt im letzten Jahr, als Mutter bettlägerig krank war. Das ist eine Überraschung. Wie hast du denn Gina, ich meine, deine Frau kennengelernt?
Ach, das war damals, als sie deine Mutter pflegte, hier im Hause. Aber sie hielt es nicht lange aus, es ging ja alles drunter und drüber damals. Etwa ein Jahr vor dem Tode deiner Mutter kündigte sie und kehrte in ihr Elternhaus zurück. Ihre Mutter hatte damals eine kleine Gastwirtschaft und vermietete Zimmer und dort habe ich eine Zeit lang gewohnt. Auf Vorschlag deines Vaters übrigens. Ja, und so ist es zur Hochzeit gekommen. Du, das weißt du sicher auch nicht. Wir haben eine Tochter. Hedwig ist unser Ein und Alles.
Da war ja mein Vater für dich schon fast eine Art Vorsehung.
Ja, ja. Ich habe ihm viel zu verdanken. Er hat den Sohn seines alten Freundes in der Not nicht im Stich gelassen.
Da kommt mein Vater. Wir sprechen nachher weiter. Immer ist diese Frau Servi um ihn.
Keine Einwendung, lieber Freund. Sie dürfen sich nicht länger da drinnen aufhalten. Viele Lichter schaden Ihren Augen. Sie müssen sich jetzt schonen.
Sie haben recht, wie immer, meine Beste. Die beiden Jugendfreunde im Trautgespräch. Wie geht es Ihnen, Eigner? Was macht die hohe Kunst der Fotografie? Blüht das Geschäft?
Ach Gott, man schlägt sich so durch. Wer lässt sich schon fotografieren?
Ja, der Kampf ums Dasein ist hart heutzutage. Wer wüsste das besser als ich?
Mein lieber Herr Werwiger Tokayer, alle Achtung. Ein delikates Weinchen.
Für meine Gäste nur das Beste. Es ist ein guter Jahrgang.
Gibt es denn einen Unterschied zwischen den Jahrgängen?
Na, Sie sind gut. Also, mit dem Wein? Mit dem Wein ist's wie mit der Fotografie, Herr Eckhardt. Es gehört Sonnenschein dazu.
Ja, ja, natürlich.
Die ältesten Jahrgänge sollen die besten sein, nicht wahr, Herr Kammerherr?
Vielen Dank, Frau Serby. Aber der Takt verbietet mir leider, das Kompliment zurückzugeben.
Wollte ich Ihnen auch geraten haben.
Egas, ich denke, wir trinken noch ein Glas zusammen. Das Wiedersehen muss gefeiert werden.
Ja, ich werde mich dann aber doch...
Bleiben Sie ruhig damit dabei, Herr Jalmar. Ich hatte bei Tisch keine Gelegenheit, mich mit Ihnen zu unterhalten.
Vielen Dank, Herr Werle. Ich wollte mich eigentlich zurückziehen.
Nein, 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 bleib doch noch etwas, Jalmar. Wir können gleich unsere Unterhaltung fortsetzen.
Ja, also wenn du meinst...
Ich bitte um Verzeihung. Es war zu da unten.
Gregers. Was macht denn mein Vater hier?
Was tun Sie hier, Ekdal? Los, machen Sie, dass Sie rauskommen. Sie haben hier nichts verloren.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe den Ausgang nicht.
Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Merken Sie sich das.
Was war denn das für eine Kreatur? Kennen Sie den alten Mann?
Und wenn ich mich nicht irre, war das der alte Ekdal. Ich wundere mich, dass er sich hierher traut.
Der alte Ekdal? Hätte ich nicht wiedererkannt.
Was da nur dahinter stecken mag.
Ich bitte um Entschuldigung für den Auftritt, meine Herren. Impertinent von dem alten Kerl hier einzudringen. Kommen Sie, wir trinken noch ein bisschen. Ja.
Danke, Herr Werle. Ihr Verkeiler ist wirklich ganz ausgezeichnet.
Das war also dein Vater, Jalmar? Ich bin erschüttert. Was war der Leutnant Ekdal früher für eine stattliche Erscheinung?
Ja, ja. Ein trauriger Anblick.
Du stehst da und verleugnest ihn.
Aber Gregers, was soll ich denn tun?
So eine Behandlung selbst meines Vaters hätte ich mir nicht bieten lassen.
Ah, wenn du an meiner Stelle wärst...
Ich verstehe dich nicht, Jalmar.
Also lass mich bitte jetzt gehen, Gregers. Ich verschwinde unbemerkt. Bitte empfiehl mich deinem Vater, ja?
Gehst du direkt nach Hause?
Ja.
Ich komme nachher zu dir. Wir müssen noch über vieles reden.
Ach, wollen wir uns nicht lieber irgendwo in der Stadt treffen? Meine Wohnung ist so armselig. Ich weiß nicht, ob du dich da wohlfühlen wirst.
Das stört mich nicht. Bis später, Jalmar.
Ja. Sie wollen schon gehen, Jalmar Ekdal?
Ja.
Grüßen Sie bitte Gina und sagen Sie ihr, ich würde Sie in den nächsten Tagen wieder mal besuchen.
Ja, Frau Serby. Danke sehr. Also, Wiedersehen.
Petersen.
Frau Serby.
Laufen Sie dem alten Ekdal nach und bringen Sie ihm eine Flasche Cognac. Das ist das Beste für ihn.
Sehr wohl, Frau Serby.
Hier stecken Sie, meine Liebste. Ich habe Sie überall gesucht. Die Gäste brauchen Ihre Unterhaltung. Was sollte ich nur ohne Sie anfangen?
Die Gesellschaft hat Sie sehr angestrengt. Sie müssen sich ausruhen, lieber Freund. Das ist alles viel zu aufregend für Sie. Und nicht mehr rauchen. Sie wissen, dass die Zigarren Ihrer Gesundheit schaden.
Ja.
Kommen Sie, legen Sie sich ein wenig hin. Ja? Kommen Sie. Hier? So, so. Und ich werde inzwischen die Gesellschaft unterhalten.
Ja, kümmern Sie sich darum, meine Liebste.
Vater?
Ja. Ja. Ach, du bist es, Gregers. Ich wollte mich ein wenig ausruhen.
Vater, ich muss mit dir reden.
Jetzt?
Ja. Ich muss Klarheit haben. Wie ist das mit den Ekdals gekommen? Leutnant Ekdal war doch einst dein Freund.
Leider, leider. Ich habe diese Freundschaft manches Jahr büßen müssen.
War er wirklich der Alleinschuldige?
Wer sonst?
Ihr wart doch beide beteiligt an dem großen Waldkauf damals.
Aber er hat den ungesetzlichen Holzschlag auf Staatsboden veranlasst. Er allein war es, der den ganzen Betrieb dort oben leitete. Ich hatte keine Ahnung davon, was Ekdal dort oben machte.
Ekdal hatte wohl selbst keine Ahnung, was er da machte.
Mag sein. Aber es ist nun mal Tatsache, dass er verurteilt und ich freigesprochen wurde.
Ich weiß, ich weiß. Es fehlten die Beweise.
Freispruch ist Freispruch. Weshalb rührst du die alten Geschichten wieder auf? Das ist längst vergessen.
Und die Familie Ekdal, sie hat die Folgen zu tragen.
Du kannst mir glauben, Gregers. Ich habe für die Leute getan, was ich noch tun konnte, ohne mich zu verdächtigen. Ich habe Ekdal Scheibarbeit für das Kontor geben lassen und sie bezahlt ihm weit mehr, als seine Arbeit wert ist, weit mehr. Du glaubst mir nicht? In meinen Büchern steht freilich davon nichts.
Ich weiß. Es gibt gewisse Ausgaben, die man am besten nicht bucht.
Was meinst du damit?
Hast du etwa gebucht, was dich Hjalmars Fotoatelier gekostet hat?
Wieso?
Ich frage dich, Vater. Als du dich des Sohnes deines alten Freundes so warmherzig annahmst, war das nicht gerade in der Zeit, als er sich verheiraten wollte?
Wie soll ich denn das noch heute wissen?
Du schriebst mir, dass Hjalmar Ekdal sich mit einem Fräulein Hansen verheiratet hätte. Wie konnte ich wissen, dass das Gina war? Unser ehemaliges Hausmädchen.
Ich wusste nicht, dass du dich so sehr für unser ehemaliges Hausmädchen interessierst.
Ich nicht! Aber vielleicht jemand anders hier im Hause.
Meinst du etwa mich?
Ja, dich meine ich.
Wer hat gewagt, so etwas zu behaupten?
Meine arme, unglückliche Mutter. Sie hat mir ihr Leid geklagt, als ich sie zum letzten Mal sah.
Deine Mutter, das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja stets gegen mich zusammengehalten. Sie hat alles getan, um dich gegen mich aufzuhetzen.
Nein, ich habe mit eigenen Augen gesehen, was sie in diesem Haus erdulden musste, bis sie endlich zusammenbrach und elend zugrunde ging.
Nichts hatte sie hier zu erdulden. Sie war kränklich und überspannt. Das habe ich nur zu sehr fühlen müssen. Und nun kommst du und fühlst in alten Verleumdungen, um deinen Vater zu verletzen. Ich finde wirklich, mein lieber Gregers, du könntest dich in deinem Alter mit etwas Nützlicherem beschäftigen. Als ich dir schrieb, dass du sofort in die Stadt kommen müsstest, da hatte
ja,
ich...
Ja, was willst du eigentlich von mir? Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, es zu erfahren.
Ich will dir vorschlagen, als Teilhaber in meine Firma einzutreten.
Ich in deine Firma? Als Teilhaber?
Ja. Du siehst, ich bin nicht mehr so arbeitsfähig wie früher. Ich muss mich schonen, Gregers. Meine Augen lassen nach. Ich möchte, dass du die Geschäfte hier in der Stadt übernimmst. Ich ziehe dann zum Werk hinauf. Es wäre die beste Lösung.
Das hätte ich mir nicht träumen lassen.
Denke darüber nach, Gregers. Es ist so mancherlei, was uns trennt. Aber wir sind doch nun mal Vater und Sohn. Sollte es da nicht eine Art Verständigung geben?
Wenn ich nur wüsste, was hinter deinen schönen Worten steckt.
Wieso?
Du hast einen bestimmten Plan und brauchst mich.
Ja, Gregors, ich habe dir das doch gesagt. Ich möchte dich jetzt gerne eine Zeit lang zu Hause haben. Ich fühle mich einsam, Gregors. Und ich habe mich immer einsam gefühlt, mein ganzes Leben. Besonders jetzt, wo ich das Alter spüre. Ich brauche jemand, der sich um mich kümmert.
Du hast doch Frau Serbi.
Ja. Und sie ist mir sozusagen unentbehrlich geworden. Aber ich fürchte, sie wird auf die Dauer in ihrer jetzigen Stellung nicht bei mir bleiben. Sie kommt ins Gerede der Leute und das kann ich ihr nicht zumuten.
Du willst sie heiraten?
Und wenn ich es tun wollte, wäre das für dich unüberwindlich.
Deshalb also musste ich in die Stadt kommen. Frau Serbis wegen wird hier ein Familienleben in Szene gesetzt. Etwas ganz Neues im Hause Werle.
Was erlaubst du dir für einen Ton?
Wann hätte es hier ein Familienleben gegeben? Aber jetzt ist die Pietät willkommen. Der Sohn ist zur Hochzeit des alternden Vaters heimgekehrt und alles ist vergessen. Prächtig ausgedacht.
Gregors, ich bitte dich.
Ich habe dich zu sehr aus der Nähe gesehen, Vater. Ich weiß, wer die Schuld trägt am Tode meiner Mutter. Du! Und immer nur du! Deine Liebschaften haben sie vorzeitig ins Grab gebracht. Und zuletzt war es jene Gina Hansen, die du mit Hjalmar Ekdal verheiratet hast, als sie sich nicht länger verheimlichen ließ. Oh, ich habe dich durchschaut.
Wort für Wort, deine Mutter.
Und Hjalmar lebt unter einem Dach mit dieser Person und weiß nicht, dass sein ganzes Familienglück auf einer Lüge beruht.
Kein Wort weiter.
Wenn ich dich anschaue, Vater, dann sehe ich alle die Menschen, deren Glück du zerstört hast. Ein Leben lang.
Die Kluft zwischen uns ist zu groß.
Ja. Und deshalb gehe ich. Du wirst noch von mir hören.
Hedwig?
Ja, Mutter?
Du musst jetzt aufhören zu arbeiten. Vertippst dir ja die Augen.
Ich will nur noch dieses eine Bild fertig retuschieren. Vater wird sich freuen, wenn er zurückkommt.
Der kommt noch lange nicht. Solche Gesellschaften beim Kaufmann Werle, die dauern bis tief in die Nacht.
Ist es nicht wundervoll, sich vorzustellen, dass Vater auf einem großen Diner ist, unter all den reichen Leuten? Was er mir wohl mitbringen wird. Hat es mir fest versprochen.
Wie viel war denn das, was wir heute für Brot bezahlt haben? Vater will doch, dass ich alles genau aufschreibe.
65 Öre, glaube ich.
Und für Butter und Käse?
1 Krone 15 Öre, nicht wahr?
Ja, richtig. Macht zusammen 1 Krone 80 Öre. Ach, wo das Geld hingeht.
Dafür haben wir ja auch für die Fotografien 8 Kronen eingenommen.
Das ist wenig genug.
Und wir haben das Abendessen gespart, weil Vater eingeladen ist. Du, Mutter, ob sie jetzt wohl noch bei Tische sitzen?
Kann schon sein.
Ach, all das Gute, dass es da zu essen gibt. Bisschen hungrig bin ich jetzt auch.
Da gibt's viele schöne Sachen im Haus, Lerle, das kannst du mir glauben.
Wenn Vater zurückkommt, dann ist er sicher guter Laune und hat viel zu erzählen. Ich hab gar nicht gerne, wenn Vater so ernst ist.
Och, er hat so viel im Kopf, Hedwig. Große Pläne, da dürfen wir ihn nicht stören. Boah. Ja, Alma, du bist schon zurück.
Du kommst schon, Vater?
Die meisten sind jetzt gegangen. Ist Großvater schon zurück?
Ja, er ist gleich auf seine Kammer gegangen, hat sich eingeschlossen. Ja. Ich glaube, er hat von Frau Sörbe wieder eine Flasche Cognac geschenkt bekommen. Och, Großvater sollte nicht so viel trinken.
Dass er aber auch immer in das Haus laufen muss.
Waren viele Leute auf der Gesellschaft, Vater?
Nein, nein, nicht. Waren etwa 12 bis 14 Personen zu Tisch.
Was waren das denn für Leute?
Kammerherr Flor und Herr Balle und noch etliche, die ich nicht kannte.
Haben Sie sich mit dir unterhalten?
Natürlich. Wir haben heftig diskutiert. Ich habe Ihnen ordentlich meine Meinung gesagt.
Du bist doch hoffentlich vorsichtig gewesen.
Vorsichtig? Die sollen ruhig einmal die Wahrheit hören. Gehen von einer Gesellschaft zur anderen, Tag aus, Tag ein, essen, trinken, kümmern sich nicht darum, ob andere Leute hungern.
Das hast du gesagt?
Jawohl. Und noch viel mehr.
Wie gut, Vater. Aussieht im Frack, findest du nicht, Mutter?
Ja. Der Frack steht mir wirklich ausgezeichnet. Der passt, als ob er für mich gemacht würde, ne? Denk daran, Hedwig, dass der Herr Dr. Relling den Frack morgen früh wieder zurückbekommt.
Hier ist deine Hauslupe, Vater.
Ja. Danke. So, jetzt fühle ich mich gleich viel wohler.
Vater?
Ja, mein Kind?
Hast du mir auch was Schönes mitgebracht?
Ach, du lieber Gott. Das habe ich vergessen.
Ach. Und ich hätte mich schon so gefreut.
An was man aber auch alles denken soll. Ich habe wirklich andere Dinge im Kopf gehabt.
Es ist nicht schlimm, Vater. Das nächste Mal bringst du mir etwas mit, nicht wahr?
Ja, ja, ja. Ich werde daran denken. Sind neue Fotografien bestellt worden, Gina?
Nein, leider nicht. Wir haben die alten Aufträge fertig gemacht. Ist alles retuschiert.
Ja, da siehst du, was deine Annoncen in den Zeitungen nützen. Alles vergeblich. Ich weiß nicht, wovon wir leben sollen, wenn es so weitergeht. Und dann wundert ihr euch, wenn ich mich manchmal aufrege. Mein Gott, wenn ihr meine Sorgen hättet. Um alles muss man sich selber kümmern.
Hat es nicht geklopft?
Herein!
Verzeihung. Wohnt hier nicht der Herr Fotograf Echter?
Gregers! Du bist es! Komm doch herein!
Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Frau Ekdahl. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern.
Natürlich. Der junge Herr Werle.
Und das ist deine Tochter?
Ja.
Guten Abend.
Guten Abend.
Willst du uns nicht eine Flasche Bier aus der Küche holen?
Ja, Vater.
Hedwig ist unsere größte Freude. Leider auch unsere größte Sorge, Gregers.
Wie meinst du das?
Es droht die Gefahr, dass sie das Augenlicht verliert.
Ach, dass sie blind wird?
Ja, ja.
Das ist ja ein schreckliches Unglück. Woher hat sie denn das?
Wahrscheinlich erblich. Nichts dagegen zu machen.
Armes Kind. Weiß sie um ihr Schicksal?
Nein, 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 nein. Kannst dir denken, wir hatten nicht das Herz, ihr so etwas zu sagen. Sie zwitschert herum, sorglos, wie ein kleiner Vogel und ahnt nicht des Lebens ewige Nacht. Ja, es ist tragisch.
Dabei sieht sie so gesund und munter aus. Wie alt wird sie wohl sein?
14. Sie hat übermorgen Geburtstag.
An den Kindern sieht man, wie man alt wird. Wie lange ist es schon her, Frau Ekdahl, dass Sie verheiratet sind?
Wir sind verheiratet seit 15 Jahren.
Ja, in einigen Monaten werden es 15 Jahre. Das muss eine lange Zeit für dich gewesen sein, Gregers, da oben in der Einöde.
Gina, kannst du mir etwas heißes Wasser geben? Ich möchte mir einen Grog bauen.
Vater, wir haben Besuch. Gregers Werle. Ich weiß nicht, ob du dich an ihn noch erinnerst.
Werle? Ja. Der Sohn? Was will er denn von dir?
Nichts, nichts, Vater. Er kommt mich besuchen.
Ich wollte Sie von den alten Jagdgründen grüßen, Herr Leutnant Ekdahl.
Den Jagdgründen?
Ja, oben am Hochtatswerk. Sie waren doch früher ein großer Jäger.
Ja, ja. Das kann schon sein.
So, hier, Vater.
Setz dich zu uns, Vater, und trink ein Glas Bier mit uns. Danke, Hedwig. So, ich werde einbissen.
Können Sie sich noch erinnern, Herr Leutnant, wie Jalma und ich dort oben bei Ihnen waren? In Sommerferien, zu Weihnachten.
So, Sie waren das. Nein, das weiß ich nicht mehr. Aber das stimmt. Ich war ein wilder Jäger. Ich habe auch Bären geschossen. Ja. Ein Stück.
Ja. Jetzt jagen Sie nicht mehr, nicht wahr?
Oh, das möchte ich nicht sagen, mein Freund. Zuweilen, da gehe ich schon noch auf die Jagd. Nicht im Wald, sehen Sie. Ja, der Wald. Was macht der Wald? Steht er gut?
Nicht mehr so wie in Ihrer Zeit, Herr Ekdahl. Er ist stark gelichtet.
Gelichtet? So. Das ist gefährlich. Hat böse Folgen. Der Wald, der hat seine Rache.
Wie kann ein Naturmensch wie Sie hier in der Stadt leben? Zwischen vier engen Wänden.
Hier ist es nicht so übel. Nein, nein. Ich will Ihnen was verraten, Herr Werle.
Nicht doch, Vater. Das interessiert doch Gregers gar nicht.
Wissen Sie, Herr Werle, wir haben hier nämlich auch unser Wild.
Was? Hier auf dem Dachboden?
Ja, ja, ja. Prachtvolle Tiere. Die will ich Ihnen mal zeigen, wenn Sie am Tage kommen. Da werden Sie staunen.
Ja, ja, Gregers, wir halten nämlich ein paar Kaninchen, Hühner und Tauben.
Oh, keine gewöhnlichen Tauben. Nein, wir haben Tümmler und auch ein paar Kropftauben. Kennen Sie Kropftauben?
Ja, ja, ja. Die habe ich schon mal gesehen.
Aber das Schönste, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt.
Vater, Ihr Vater meint unsere Wildente.
Das ist meine Wildente. Sie gehört mir ganz allein.
Ja, die Wildente, das ist unser ganzer Stolz.
Ich darf sie immer füttern. Sie ist ganz zahm geworden. Soll ich sie Ihnen mal zeigen, Herr Werle?
Nicht jetzt.
Ja, kann eine Wildente denn hier auf dem Dachboden leben?
Sie hat einen Trog mit Wasser. Da plätschert sie herum. Und jeden zweiten Tag bekommt sie frisches Wasser.
Die Wildenten, die haben ihr Geheimnis.
Haben Sie sie selbst gefangen, Herr Leutnant?
Nein. Wir haben sie geschenkt bekommen. Von ihrem Vater, Herr Werle. Er hatte sie angeschossen. Sie bekam nur ein paar Schrotkörner in den Leib und konnte nicht mehr fliegen. Er tauchte sie auf den Grund des Wassers, um zu sterben. Machen es immer so, die Wildenten. Stechen auf den Grund und beißen sich fest im Tang, und in den Algen. Und komm nie wieder herauf. Aber Ihr Vater, Herr Werle, hatte einen Jagdhund, der tauchte hinterher und holte die Ente lebendig aus dem Wasser. Ja, und dann haben wir sie bekommen.
Ja, sie fühlt sich jetzt wohl bei uns. Das wilde Leben hat sie längst vergessen. Und das ist das Wichtigste.
Nur darf sie niemals wieder das Meer und den Himmel sehen. Sonst wird sie krank und stirbt.
Ach. Das mag wahr sein.
Ja. Jetzt habe ich euch lange genug aufgehalten, Jalmann.
Es ist schon spät. Übrigens, weißt du nicht ein Zimmer für mich? Ich bin fort von zu Hause. Ich kann nicht mehr bei meinem Vater leben.
Ja, natürlich, du kannst sogar bei uns wohnen. Wir haben ein Zimmer, das zurzeit nicht vermietet ist. Das trifft sich ausgezeichnet. Es ist zwar nur einfach möbliert.
Aber das ist doch kein Zimmer für Herrn Werle.
Ich stelle keine großen Ansprüche.
Also hoffentlich gefällt es dir ein wenig bei uns. Wir leben in bescheidenen Verhältnissen, aber...
Ich bitte dich, ja, einmal daran gewöhnt man sich rasch. Vielleicht geht es mir bei euch wie der Wildente. Nun, Hedwig, hat deine Wildente heute Nacht gut geschlafen?
Gewiss, Herr Werle. Ich habe sie eben gefüttert.
Was ist denn das für ein Lärm? Hatten die Handwerker im Hause?
Nein, Vater und Großvater machen einen neuen Kaninchenstall. Ich würde ihnen gerne helfen, aber ich muss die Bilder retuschieren.
Du bist gern bei den Tieren?
Oh ja. Ich möchte am liebsten dauernd auf dem Dachboden sein. Ganz allein. Da gibt es viel merkwürdige Dinge, wissen Sie? Alte Schränke, ganz voll von Büchern. Und dann ist da eine große Uhr mit Figuren, die sich drehen. Aber die Uhr geht nicht mehr.
Da ist die Zeit wohl stehen geblieben.
Hm? Am liebsten schaue ich mir die Bilder an. Vor allem ein großes Buch, das ist schon sehr alt. Bestimmt 100 Jahre. Da sind viele Bilder drin. Vorne ist der Tod abgebildet mit einem Stundenglas und einem Mädchen. Das finde ich nicht schön. Aber dann die vielen Kirchen, Schlösser und die großen Schiffe.
Wo stammen denn diese Sachen her?
Es heißt, hier hat einmal ein alter Kapitän gewohnt, der hat sie mitgebracht. Die Leute nannten ihn den fliegenden Holländer. Aber das war nur ein Scherz, denn er war gar kein richtiger Holländer.
Und wenn du nun all die Bilder siehst, bekommst du da nicht auch Lust, hinauszufahren und die Welt kennenzulernen?
Oh nein, ich möchte gerne zu Hause bleiben und Vater und Mutter helfen.
Retuschieren?
Ja. Am liebsten würde ich lernen, solche Bilder zu gravieren, wie in den Büchern. Aber Vater meinte, ich soll das Korbflechten lernen. Aber dazu habe ich wenig Lust.
Das kann ich verstehen. Du bist lieber auf dem Dachboden bei den Tieren, in alten Büchern und träumst und... spielst mit einer Wildente.
Mit der kann man nicht spielen. Das ist ein richtiger wilder Vogel. Und niemand weiß, woher sie eigentlich stammt. Sie tut mir so leid, weil sie doch niemand hat, der sie versteht. Ich kann sie stundenlang anschauen. Dann kommt es mir vor, als hieße der ganze Raum und alles zusammen auf dem Grunde des Meeres.
Was ist denn das?
Ach, jetzt gehen sie wieder auf die Jagd.
Was, hier auf dem Dachboden? Wer?
Vater und Großvater, sie schießen auf die Kaninchen.
Getroffen! Gleich beim ersten Schuss. Ach, du bist da, Gregers. Und du hast uns nichts davon gesagt, Hedwig?
Du schießt hier auf dem Dachboden?
Nur mit der Pistole. Hin und wieder eine kleine Kaninchenjagd. Du kannst dir denken, es ist hauptsächlich Vaters wegen. Fass nicht die Pistole an, Hedwig! Der eine Lauf ist geladen, sei vorsichtig.
Ja, Vater, ich tu die Pistole weg. Du sollst nicht mehr damit schießen.
Also geh jetzt zu Mutter in die Küche. Hilf! Immer wieder das Gerede wegen der Pistole. Sollten sich mehr um das Geschäft kümmern, die Frauen.
Versteht denn deine Frau etwas von der Fotografie?
Ich habe ihr das Notwendigste beigebracht, um mich mit anderen Dingen beschäftigen zu können, die für mich wichtiger sind. Hast du noch nichts von meiner Erfindung gehört?
Du? Du hast eine Erfindung gemacht?
Noch nicht, ich bin dabei. Es erfordert natürlich Zeit, aber Wenn man sich einmal eine Lebensaufgabe gestellt hat, dann kommt es auf Tage und Wochen nicht an, Gregers. Ich möchte den Eckdalschen Namen wieder zu Ehren bringen. Verstehst du mich?
Oh ja, das verstehe ich nur zu gut.
Du weißt nicht, was wir durchgemacht haben. Damals während der Untersuchung, mein Vater wollte die Schande nicht überleben, aber er hatte nicht den Mut, zur Pistole zu greifen. Ein Soldat aus alter Offiziersfamilie. Und dann, als er hinter Schloss und Riegel saß, ich war nicht mehr fähig, die Welt zu begreifen. Wie oft habe ich selber an die Pistole gedacht. Aber ich blieb am Leben. Du kannst mir glauben, es gehörte Mut dazu, unter diesen Umständen das Leben zu wählen.
Das ist ja nun vorbei, Hjalmar.
Ja, und ich habe meine Aufgabe, die Erfindung. Eines Tages werde ich berühmt und dann kann der Greis im Silberhaar seine Uniform wieder anziehen.
Und wie lange wird das mit deiner Erfindung noch dauern?
Das kann ich nicht sagen. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht daran arbeite. Aber man darf mich nicht treiben wollen. Das nützt gar nichts.
Mein lieber Hjalmar, wenn ich dich so höre, muss ich an die Wildente denken. Du bist untergegangen und hast dich am Grunde festgebissen. Und wenn nicht bald etwas geschieht, dann bist du verloren.
Gregers, du nimmst mich nicht ernst.
Doch, ich nehme dich ernst. Und ich weiß schon einen Weg, wie ich dich wieder hochbringe. Lass mich nur machen.
So, das Frühstück ist fertig. Hedwig, geh runter zu Herrn Dr. Redding und sag ihm, er soll jetzt gleich raufkommen.
Ja, Mutter.
Der wird einen guten Kaffee brauchen, der ist wieder spät nach Hause gekommen.
Kennst du Dr. Redding, Gregers?
Ja, war der nicht auch mal oben auf dem Hochtalswerk? Der ist doch Arzt.
Er führt allerdings ein leichtes Leben.
Ja, richtig, das war schon damals so. Ich weiß, wir sind uns mal schwer in die Haare geraten.
Moin, Familie Eckdahl. Oh, wir haben Zuwachs bekommen.
Herr Dr. Relling, das ist mein Freund Gregers Werle. Sie kennen sich doch.
Der Herr Werle Junior. Und ob wir uns kennen. Das ist freilich schon einige Jährchen her. Ach, das waren noch Zeiten, nicht wahr, Herr Werle?
Sie sind auf dem Hochtalswerk unvergessen, Herr Doktor.
Ja, das kann ich mir denken. Nun aber ran an die guten Sachen. Das sieht ja großartig aus, Frau Eckdahl. Ich habe einen Durst.
Wollen wir uns setzen?
Dankeschön. Danke sehr.
Greifen Sie tüchtig zu, Herr Werle.
Fühl dich bei uns wie zu Hause, Gregers, ja?
Ah, das tut gut. Ja? Noch immer der alte Idealist, Herr Werle. Sie müssen wissen, er ist nämlich damals überall zu den Arbeitern in die Wohnungen gelaufen und hat ihnen seine idealen Forderungen präsentiert. Aber ich habe bis heute noch nicht herausgekommen, was er damit meinte.
Ich war damals noch sehr jung, Herr Doktor.
Ja, da haben Sie recht. Es war kein Geschäft zu machen mit der idealen Forderung da oben. Die Leute hatten andere Sorgen. Oder sind Sie inzwischen auf Ihre Kosten gekommen?
Bis jetzt nicht.
Da werden Sie wohl eingesehen haben, dass man an seinen Idealen einige Abstriche machen muss, wenn man nicht sich und die anderen unglücklich machen will.
Das kommt ganz darauf an, was für einen Menschen man vor sich hat.
Sehen Sie sich hier die Eckdals an. Sind die nicht glücklich zu preisen? Jeder hat seine Aufgabe. Der Herr Eckdal arbeitet an seiner Erfindung. Ja. Die Frau Gina sorgt für die Küche und fürs Geschäft. Hedwig hat ihre Wildente und der alte Leutnant. Ja. Der geht auf Jagd. Was wollen Sie mehr?
Nein, Herr Doktor, damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Es gibt höhere Ideale. Und die werde ich nie verleugnen.
Hören Sie, Herr Werle Junior. Ich habe Sie stark im Verdacht, dass Sie noch immer die ideale Forderung unverkürzt in Ihrer Rocktasche mit sich herumtragen.
Jawohl. Und ich weiß, was ich damit zu tun habe.
Ich möchte Ihnen nicht raten, in diesem Hause den Wahrheitsapostel zu spielen, solange ich hier bin.
Und wenn ich es doch tue?
Dann werfe ich Sie eigenhändig die Treppe hin und dann merken Sie sich das.
Ach, Herr Helling.
Was will denn, Herr Doktor?
Na, nicht zu hitzig, meine Herren.
Jesus, der Herr Werle.
Wollen Sie nicht so freundlich sein, abzulegen, Herr Werle?
Danke. Ich wünsche, mit meinem Sohn zu sprechen. Unter vier Augen.
Bitte sehr, Herr Werle. Wir gehen so lange nach nebenan. Kommen Sie, Herr Dr. Welling.
Gina.
Ja.
Was willst du von mir?
Ich möchte wissen, was du gegen mich vorhast.
Ich will Hjalmar Ekdal die Augen öffnen. Er soll die ganze Wahrheit erfahren.
Glaubst du, damit eine gute Tat zu tun?
Ja, ich will ihn befreien von all der Lüge, an der er zugrunde geht.
Und du meinst, Ekdal wäre der Mann, dir für einen solchen Freundschaftsdienst zu danken?
Ja, das ist er.
Wir werden ja sehen.
Ich kann es mit meinem Gewissen nicht länger vereinbaren, Hjalmar zu belügen.
Zum letzten Mal. Du hältst also an deinem Vorsatz fest.
Ja.
Du kehrst nicht nach Hause zurück.
Nein.
Gut. Doch da ich beabsichtige, wieder zu heiraten, wird das Erbe zwischen uns geteilt werden.
Ich verzichte auf die Erbschaft.
Du verzichtest?
Dein Geld ist schuldbeladen, ich nehme es nicht an.
Gehst du wieder zum Erkenhof?
Nein, ich bin nicht mehr in deinem Dienst.
Wir sehen uns also nicht wieder?
Nein.
So leb denn wohl, Gries.
Leb wohl. Hjalmar. Hjalmar!
Ja? Ist dein Vater schon weg?
Ja. Ich werde ihn nicht mehr wiedersehen. Komm, wir wollen einen Spaziergang machen. Ich habe dir einiges zu sagen. Komm.
Hjalmar! Du warst lange fort. Hjalmar. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hast du mit Herrn Werle gegessen? Fühlst du dich nicht wohl, Ekdal?
Ist jemand hier gewesen, während ich fort war?
Nein.
Keine neue Bestellung?
Nein. Soll ich dir jetzt das Essen bringen?
Von morgen ab werde ich mich selber um das Geschäft kümmern.
Was hast du denn, Ekdal?
Auch das Wirtschaftsbuch. Den möchte ich in Zukunft selber führen.
Ja, aber warum denn das?
Ich will genau wissen, wie hoch unsere Einnahmen sind.
Ja, aber das kann ich dir sofort sagen.
Ist es wahr, dass Vater für die Schreibarbeiten vom Großhändler Werle so reichlich bezahlt wird?
Das weiß ich nicht. Ich kenne doch die Löhne nicht für solche Arbeiten.
Also wie viel bekommt er?
Ach, gerade so viel, dass es für seinen Lebensunterhalt reicht. Und dann ein kleines Taschengeld.
Ich dachte, wir müssten für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, dass er auf Kosten vom alten Werle lebt?
Ich wollte es dir doch nicht sagen, weil du so stolz warst, für deinen Vater sorgen zu können.
Das stimmt also. Der alte Werle hält ihn aus.
Hjalmar, sag es mir offen heraus. Was hat der Werle dir über mich erzählt?
Also wenn du es wissen willst, ist das wahr, dass du mit dem alten Werle ein Verhältnis hattest, als du in seinem Haus in Stellung warst?
Nein, das ist nicht wahr. Der Herr Werle war hinter mir her, ja, aber seine Frau glaubte, ich hätte was mit ihm, aber das stimmt nicht. Ich habe doch deshalb gekündigt.
Und später?
Ja, wie ich dann nach Hause kam, da hat Mutter mir das und jenes vorgeredet. Sie wollte doch, ich sollte den Großhändler Werle heiraten. Das Geld deswegen, er war ja damals Witwe. Und da hat sie ihn immer wieder eingeladen. Er war sehr verliebt in mich. So ist das gekommen.
Und das hast du mir verschwiegen?
Ja, ich weiß, Ekdal, ich hätte es dir schon lange sagen sollen. Das war nicht recht von mir, aber ich hatte doch Angst, du würdest mich verstoßen.
Sofort hättest du mir das sagen sollen, vor der Hochzeit. Dann hätte ich doch gewusst, was du für eine warst.
Ja, aber dann hättest du mich doch nicht geheiratet.
Natürlich nicht, wie kannst du sowas denken?
Siehst du, ich konnte mich doch nicht selbst so unglücklich machen. Ekdal. Bereust du
denn die ganzen Jahre, die wir zusammengelebt haben?
15 Jahre lang hast du mich belogen, jeden Tag, jede Stunde. Eingesponnen hast du mich in ein Gewebe von Lüge und Heimlichkeit wie eine Spinne. Ich habe dir geglaubt. Hast du denn kein Gewissen?
Ich war doch so glücklich, die alten Geschichten vergessen zu können. Ich habe doch für dich gesorgt. Ich habe dir jeden Wunsch an den Augen abgelesen. Was wäre denn aus dir geworden, Ektar, wenn ich nicht gewesen wäre?
Nicht einmal eine Spur von Reue.
Du warst denn nicht nett und gemütlich bei uns.
Oh, ein Sumpf der Lüge war es. Gregers hat mir die Augen geöffnet. Und ich bin dankbar dafür.
Ich habe immer nur dein Bestes gewollt, Ektar.
Mein Leben hast du mir vergiftet. All meine Hoffnungen zerstört. Wie soll ich jetzt an der Erfindung arbeiten? Keine ruhige Stunde habe ich mehr. Ich bin belogen worden, 15 Jahre lang. Belogen und betrogen. Alles ist vorbei. Alles. Alles.
Darf ich hereinkommen, Hjalmar?
Ja. Komm nur, Gregers.
Nun, habt ihr euch ausgesprochen?
Das war der bitterste Augenblick meines Lebens.
Gott verzeih Ihnen, Herr Berle.
Ich verstehe euch nicht. Eine solche Aussprache reinigt die Atmosphäre. Jetzt fängt ein neues Leben an. Ein Leben, das auf Wahrheit gegründet ist.
Ja, das ist alles nicht so einfach, Gregers.
Ja, ich weiß, am Anfang ist es schmerzlich, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Aber gibt es etwas Schöneres, als zu verzeihen und in echter Liebe neu zu beginnen?
Du musst mich nicht treiben, Gregers. Das gehört Zeit dazu.
Die Hauptsache, ihr habt den ersten Schritt getan. Du bist der Mann, Hjalmar, mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden. Du wirst sehen, wie dir die Wahrheit neuen Auftrieb gibt.
Ja, du magst recht haben.
Guten Abend. Komme ich ungelegen?
Frau Serbi? Nein, gewiss nicht.
Schön, dass du wieder mal vorbeikommst, Bertha. Möchtest du nicht ablegen?
Nein, danke, Gina. Ich habe nicht viel Zeit. Ich wollte mich nur verabschieden.
Ach, fährst du fort?
Ja, morgen früh. Hinauf zum Hochtal. Werle ist heute schon abgereist. Er lässt vielmals grüßen.
Danke. Bleibt er länger dort oben?
Ja, wir wollen heiraten. Werle hat schon alles vorbereitet. Wir feiern unsere Hochzeit in aller Stille dort oben im Hochtal.
Ach, ihr heiratet. Es freut mich aber sehr für dich.
Da gratuliere ich, Frau Serbi.
Wenn Sie es nur nicht bereuen. Es gehört viel Mut dazu, einen Mann wie meinen Vater zu heiraten.
Ich weiß es. Aber wir kennen uns schon seit sehr vielen Jahren. Wir haben in aller Offenheit miteinander gesprochen. Werle weiß alles über mein früheres Leben.
Oh, mein Respekt.
Ich bin der Meinung, mit Offenheit kommen wir Frauen am weitesten. Auch Wähler hat mir nichts zu verheimlichen. Das ist es gerade, was uns am stärksten verbindet. Es ist gut, dass ich Sie noch treffe, Gregers. Sie sollen nicht denken, ich sei mit List und Raffinesse ans Werk gegangen, um eine gute Partie zu machen. Wähler und ich, wir haben uns gegenseitig nichts vorzuwerfen. Jeder kennt die Schwäche des anderen. Und wir sind gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass wir einander helfen können. Ich empfange nicht mehr, als ich gehe. Und ich werde Ihren Vater niemals im Stich lassen. Auch dann nicht, wenn er einmal krank und hilflos sein wird.
Werle ist aber noch recht rüstig für sein Alter.
Gewiss, aber er hat ein böses Augenleiden. Es dauert nicht mehr lang und er wird völlig erblinden.
Werle? Wird blind?
Ja. Sie können sich vorstellen, was das für einen Geschäftsmann bedeutet. Nun, ich werde versuchen, meine Augen für ihn zu brauchen, so gut ich kann. Aber jetzt will ich eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl, Gina. Und auch Sie, Ekdal. Hoffen wir, dass wir uns bald gesund wiedersehen. Ach, beinahe hätte ich etwas vergessen. Ich soll Ihnen, Ekdal, von Werle ausrichten, wenn Sie einmal in Geldverlegenheiten geraten sollten. So möchten Sie sich ruhig an den Buchhalter wenden. Er ist über alles orientiert.
An den Buchhalter.
Ich glaube, dafür wird sich Hjalmar Ekdal bedanken.
Wie? Ja. Ja, allerdings. Wollen Sie Ihrem zukünftigen Herrn Gemahl bitte ausrichten? Ich beabsichtige allerdings, in nächster Zeit zu seinem Buchhalter zu gehen,
aber nicht um ihn um Geld zu bitten, sondern um alles zurückzuzahlen, was ich von ihm erhalten habe. Auf Heller und Pfennig.
Aber, Hjalmar, wo willst du denn das Geld hernehmen?
Das weiß ich noch nicht. Aber ich kann mit dieser Ehrenschuld nicht länger leben.
Gregers hat also schon mit Ihnen gesprochen. Ich kann das Schicksal nicht aufhalten. Aber den Rat gebe ich Ihnen. Seien Sie vernünftig, Ekdal. Und lassen Sie sich nicht zu Unbesonnenheiten hinreißen. Adieu, Gina. Adieu.
So. Jetzt ist mir leichter, Gregers. Soll er wissen, dass ich mich von ihm nicht länger aushalten lasse. Als Familienvater kommt es mich freilich hart an.
Du hast gehandelt, wie ich es nicht anders von dir erwartet habe.
Und doch, wenn ich daran denke, dass er nun bald blind sein wird. Ein furchtbares Schicksal.
Na, lass uns nicht darüber reden.
Die Weltordnung ist unerbittlich, aber gerecht. Wie viele hat er in seinem Leben geblendet? Jetzt trifft ihn die Vergeltung.
Mutter, ich habe Frau Serby getroffen. Sie hat mir etwas gegeben zu meinem Geburtstag. Einen Brief. Sie sagt, ich soll ihn aber erst morgen aufmachen.
Einen Brief?
Ja, das ist der erste Brief, den ich bekomme. Da steht Fräulein. Fräulein Hedwig Ekdal. Fräulein, das bin ich.
Lass mich den Brief sehen, Hedwig. Das ist ja die Schrift vom alten Werle. Hedwig, darf ich den Brief öffnen?
Wenn du willst, Vater.
Nein, Hjalmar, das soll doch für morgen sein.
Ach, lass den Vater doch den Brief lesen. Es ist sicher etwas Gutes.
Hiermit bestimme ich, dass Herrn Leutnant Ekdal monatlich 100 Kronen auf meinem Kontor ausgezahlt werden und dass nach seinem Tode Hedwig Ekdal... Das ist eine Schenkungsurkunde, Hedwig.
100 Kronen?
Ja, Gina. Was bedeutet das?
Das Geld ist aber doch für Großvater.
Ja, solange er es braucht. Nach seinem Tode soll das Geschenk auf dich übergehen, Hedwig. Er schreibt, dass er dir den Betrag für dein ganzes Leben zusichert.
Für mein ganzes Leben? 100 Kronen? Jeden Monat? So viel Geld, Vater! Wie ich mich freue. Das gebe ich natürlich alles euch, damit ihr euch nicht mehr so einzuschränken braucht und damit Vater immer lustig ist. Ja, Vater?
Geh jetzt nach nebenan, Hedwig. Ich muss mit deiner Mutter sprechen.
Was ist denn, Vater? Freust du dich denn nicht?
Geh jetzt! Nein, Herr Werle, ich lasse mich nicht kaufen. Das ist meine Antwort. Verzichte auf Ihr Geld. Gina, ich glaube, ich weiß noch nicht alles.
Ich verstehe nicht, was du meinst, Ekdal.
Ich will wissen, ob dein Kind das Recht hat, unter meinem Dach zu leben.
Hjalmar, das fragst du?
Du sollst mir diese eine Frage beantworten. Ist Hedwig mein Kind oder...
Ich weiß nicht.
Du weißt es nicht.
Wie kann ich das wissen? So eine wie ich?
Dann habe ich in diesem Haus nichts weiter zu suchen.
Hjalmar, überlege, was du tust.
Vater!
Komm mir nicht zu nahe, Hedwig. Gib mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr sehen.
Das Kind, Hjalmar!
Ich will nicht, kann nicht, ich muss fort.
Er geht fort. Vater geht fort, Mutter. Komm, liebe
Hedwig. Komm, nicht weinen. Komm, komm. Vater kommt schon wieder.
Nein, Vater kommt nie wieder zu uns zurück.
Glauben Sie mir, Frau Ekdal, ich wollte alles zum Guten wenden.
Gott möge Ihnen verzeihen.
Was habe ich denn getan, Mutter? Du musst ihn zurückkommen.
Ja, 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 mein Kind. Ja, ja, sei ruhig. Komm, komm, Hedwig. Sei jetzt ruhig. Vielleicht ist Vater bei Herrn Dr. Relli. Aber Hedwig, du darfst nicht mehr weinen. Komm, versprichst du mir das, Hedwig? Komm, ich gehe und suche ihn.
Nun musst du aber nicht mehr weinen, Hedwig.
deshalb will Vater nichts mehr von mir wissen.
Das kann ich dir erst sagen, wenn du groß und erwachsen bist, Hedwig.
Aber ich kann doch nicht so schrecklich unglücklich bleiben, bis ich groß und erwachsen bin. Ich weiß schon, was es ist. Vielleicht bin ich nicht Vaters richtiges Kind.
Wie sollte das wohl zugehen?
Von solchen Sachen habe ich schon gelesen.
Und wenn es so wäre?
Ja, dann könnte er mich doch ebenso lieb haben. Ja, vielleicht noch lieber. Die Wildente, die haben wir auch geschenkt bekommen. Und ich habe sie so furchtbar lieb.
Ah ja. Reden wir von der Wildente.
Denken Sie nur, die Wildente mag Vater auch nicht mehr vor Augen sehen. Er möchte ihr am liebsten den Hals umdrehen.
Hat er das gesagt?
Ja. Ist das nicht schrecklich, von Vater sowas zu sagen?
Vielleicht wäre es das Beste für ihn, wenn er es täte.
Ich verstehe Sie nicht, Herr Wähler.
Das kannst du auch noch nicht verstehen, Hedwig. Sieh mal, die Wildente ist für deinen Vater mehr als nur ein Vogel. Immer wenn er sie sieht, muss er an sich selbst und an sein Schicksal denken. Und dann wird er sehr traurig.
Glauben Sie, dass Vater sich freuen würde, wenn eines Tages die Wildente nicht mehr da wäre?
Er fühlte sich gewiss erleichtert. Hedwig, könntest du deinem Vater das Schönste opfern, was du auf der Welt hast?
Die Wildente? Glauben Sie, Herr Wähle, das würde Vater helfen?
Versuche es, Kind.
Ja, ich will es versuchen. Ich will Großvater bitten, die Wildente zu erschießen.
Also bei Ihnen ist Hjalmar. Und was tut er?
Er liegt auf dem Sofa und schnarcht.
Wie, er schläft?
Ja. Er schläft seinen Rausch aus.
Können Sie mir den geistigen Aufruhr erklären, der jetzt in Hjalmar vorgeht?
Ich habe wahrhaftig nichts davon bemerkt, dass ein geistiger Aufruhr in ihm vorgeht.
Sie begreifen eben eine solche Persönlichkeit wie Hjalmar nicht.
Persönlichkeit. Was wollen Sie eigentlich hier in diesem Hause, Herr Werle?
Darüber bin ich Ihnen, Herr Relling, keine Rechenschaft schuldig.
Ich fühle mich für die Eckdals mitverantwortlich. Ich habe mich Ihrer angenommen und Ihnen geholfen, so gut ich konnte. Jetzt kommen Sie und machen all meine Arbeit zunichte.
Ich will den Grund zu einer wahren Ehe legen.
Mit Verlaub, Herr Werle. Wie viele wahre Ehen haben Sie in Ihrem Leben schon kennengelernt?
Kaum eine einzige bis jetzt. Gerade darum
sollten Sie die Leute hier in Frieden lassen. Sie vergessen, dass es nicht nur um die sogenannten Ideale der Erwachsenen geht. Da mögt ihr so viel herumexperimentieren, wie ihr wollt. Es geht um das Lebensglück eines Kindes.
Hedwig? Hedwig ist viel vernünftiger, als Sie glauben, Herr Renning.
Sie sind blind, Herr Werle. Blind in Ihre Ideen verrannt. Sehen Sie nicht, dass Sie mit Ihrer idealen Forderung wieder einmal an die falsche Adresse geraten sind?
Ich habe von Hjalmar Ekdal eine höhere Meinung.
Ich kenne ihn besser. Er ist ein schwacher Mensch, der sehr behutsam angefasst sein will. Man muss ihn behandeln wie einen Kranken.
Oh. Hjalmar Ekdal krank, das glauben Sie selbst nicht.
Die meisten Menschen sind krank. Sie wissen es nur nicht. Gott sei Dank. Sie können ohne die Lebenslüge nicht existieren. Die Lebenslüge. Das ist das stimulierende Prinzip, von dem wir alle abhängig sind.
Und was ist Hjalmars Lebenslüge, wie Sie es nennen?
Solche Geheimnisse verrate ich nicht an Dilettanten. Sehen Sie sich den alten Leutnant Ekdal an. Der hat sich seine Kur selbst erfunden. Was meinen Sie wohl, warum er, der alte Bärenjäger, dort oben auf die Kaninchenjagd geht? Es gibt auf der Welt keinen glücklicheren Mann als ihn, wenn er sich auf dem Dachboden zwischen all dem Gerümpel herumtummeln kann. Die verdorrten Weihnachtsbäume sind für ihn das gleiche wie der schönste Hochwald.
Der alte Ekdal hat freilich auf seine Jugendideale verzichten müssen.
Ideale? Ich kann das Wort nicht mehr hören. Sagen Sie ruhig stattdessen Lügen. Ideale und Lügen, sie sind miteinander verwandt wie Typhus und Faulfieber.
Sie sind ein Zyniker, Dr. Relling. Ich werde aber nicht eher aufgeben, als bis ich Hjalmar aus Ihren Händen befreit habe. Wir werden sehen, wer von uns der Stärkere ist.
Sie werden ihn zugrunde richten. Wer einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge nimmt, er nimmt ihm das Glück.
Dr. Relling, ist mein Mann bei Ihnen?
Ja.
Ich habe ihn überall vergeblich gesucht.
Ja, Frau Ekdal.
Ja?
Sie können beruhigt sein. Ach. Ich habe mich seiner angenommen, er schläft noch. Wenn er aufwacht, schicke ich ihn auf. Aber wo ist Hedwig? Ich mache mir Sorgen um das Kind.
Sie war gestern ganz verstört. Ich glaube, sie ist in ihrem Zimmer.
Lassen Sie das Kind nicht aus den Augen. Hedwig ist sehr sensibel und dazu noch in einem gefährlichen Alter. Das Verhalten Ekdals dem Kind gegenüber war unverantwortlich.
Herr Dr. Relling, Sie meinen es so gut mit uns?
Es ist mein Beruf, zu helfen. Ich komme später wieder.
Hedwig? Hedwig? Wo steckst du denn, Kind?
Hier, Mutter.
Was machst du denn da? Kind, lass doch die Pistole liegen. Du weißt, wie gefährlich das ist.
Ich wollte sie Großvater bringen. Er will wieder auf die Jagd gehen.
Aber bleib nicht zu lange auf dem Dachboden. Es ist zu kalt da drinnen.
Ja, Mutter.
Na ja.
Kümmert sich denn hier niemand um mich?
Hjalmar, da bist du ja. Wo warst du denn die ganze Zeit?
Wo sind meine Bücher?
Meinst du die wissenschaftlichen Zeitschriften?
Bring mir den großen Koffer.
Ach, willst du uns denn wirklich verlassen, Hjalmar?
Glaubst du, vielleicht ich wollte mir hier mein Leben verbittern lassen? Ich habe genug gelitten.
Was soll denn aus Großvater werden?
Der wird mit mir gehen. Wir werden schon irgendwo unterkommen. Ach Gott, das ist ein scheußliches Wetter draußen.
Ach, nur wenn du dich nur nicht erkältet hast, Ekdal. Möchtest du was Warmes trinken?
Alles ist wieder durcheinander hier. Wo sind denn meine Aufzeichnungen?
So, komm, warte doch. Ich weiß doch, wo die Sachen liegen. Komm. Komm, trink erst mal einen Schluck heißen Kaffee.
Nein, ich habe jetzt etwas anderes zu tun.
Ich helfe dir doch gleich beim Packen.
Wo ist die Pistole?
Hedwig hat sie Großvater gebracht, erst auf dem Dachboden bei den Tieren. So, hier sind ein paar Butterbrote. Du hast doch sicher Hunger.
Was soll ich nur alles mitnehmen? Koffer ist viel zu klein. Wo ist der Kaffee?
Da, komm, nimm mir etwas Zucker. Hjalmar, wenn wir das Zimmer nicht vermietet hätten, dann könntest du doch hier im Hause wohnen. Brauchst ja nicht zu uns ins Wohnzimmer zu kommen.
Kann ich unter einem Dach wohnen? Mit euch.
Du wärst ganz ungestört. Wir würden dich ganz bestimmt in Ruhe lassen.
Ich weiß nicht, wie ich Vaters ganze Sachen auf einmal wegschaffen soll.
Du hast ihm noch gar nicht gesagt, dass du uns verlassen willst?
Wie soll ich denn alles auf einmal machen? Ich brauche Ruhe, um mir zu überlegen, was nun zunächst geschehen soll. Wo sind übrigens die Fetzen von dieser Schenkungsurkunde, die ich da gestern zerrissen habe?
Die habe ich alles sorgfältig aufgehoben und wieder zusammengeklebt.
Das ist gut so, das ist gut so. Ja. Es liegt mir fern, mich an fremdem Eigentum zu vergreifen. Am allerwenigsten an dem eines bedürftigen Greises. Das Geld gehört Großvater, er soll bestimmen, ob er es annehmen will. Oder nicht? Hast du noch Kaffee?
Ja, natürlich. Komm da.
Ach, da bist du ja, Jana. Was? Du frühstückst?
Ich bin im Begriff, meine Sachen zu packen. Aber es braucht seine Zeit, wie du dir vorstellen kannst.
Ja. Soll ich dir nun die Stube in Ordnung bringen oder soll ich den Koffer packen?
Also packe und bring in Ordnung.
Ja, also ich packe in der Küche draußen.
Wer hätte gedacht, dass das alles ein solches Ende nimmt? Du solltest hier nicht alles aufgeben.
Was soll ich denn anfangen, Gregers? Ich bin nicht dazu geschaffen, unglücklich zu sein. Um mich her muss alles behaglich, ruhig und friedlich sein.
Hier hast du doch deine Ruhe und deine Ordnung. Und denke auch an deine Erfindung.
Ach, hör mir doch mit der Erfindung auf. Das liegt noch in weiter Ferne. Was soll ich denn eigentlich erfinden? Die anderen haben mir ja schon das meiste vorweg erfunden.
Ich bin erstaunt, solche Worte aus deinem Munde zu vernehmen.
Dr. Relling hat mir das mit der Erfindung in den Kopf gesetzt. Ich habe selber nie so recht daran geglaubt. Und trotzdem war ich glücklich dabei. Weil die anderen an mich glaubten. Gina und Hedwig. Haben die wirklich an mich geglaubt?
Hedwig bestimmt. Das Kind kann sich nicht verstellen.
Wie habe ich das Kind geliebt? Wie unsäglich glücklich fühlte ich mich jedes Mal, wenn ich nach Hause kam und Hedwig mir in die Arme flog. Meine Tochter. Ach, das ist alles nicht wahr. Sie haben mich belogen. Wie oft mögen nicht Gina und diese Frau Serbi hier gesessen und hinter meinem Rücken über alles gesprochen haben. Und Hedwig pflegt die Ohren offen zu halten. Nein, Gregor, ist alles Lug und Trug.
Das ist nur in dich gefahren, Hjalmar. Wenn ich eines weiß, so ist es das, dass Hedwig dich liebt und immer geliebt hat.
Mir sind die Augen geöffnet worden. Pass auf. Dieser Schenkungsbrief ist nur der Anfang. Frau Serbi hat immer für Hedwig viel übrig gehabt. Jetzt hat sie die Macht, für das Kind zu tun, was sie will. Sie kann es mir nehmen, wenn ihr der rechte Augenblick gekommen scheint.
Das glaubst du doch wohl selber nicht, Hjalmar.
Das ist ja gerade das Entsetzliche, dass ich nicht weiß, was ich glauben soll. Dass ich es niemals wissen werde.
Mach dich doch selber nicht irre. Du hast keinen Grund, an Hedwig zu zweifeln.
Und wenn sie jetzt kommt und ihr ein Leben in Reichtum und Schönheit anbietet, meinst du, sie wird all das opfern, um hier mit mir in einer Dachkammer zu leben?
Hjalmar. Du wirst bald eines Besseren belehrt.
Der Alte geht wieder auf die Jagd.
Hjalmar? Ich glaube, Großvater ist auf dem Dachboden. Wir wollten ihn doch nicht allein lassen.
Hedwig ist sicher bei ihm. Sie hat ihn gebeten, die Wildente zu erschießen.
Warum denn das, Gottes Willen?
Sie wollte dir das Beste, was sie auf der Welt besaß, opfern, damit du sie wieder lieb gewinnst.
Wirklich? Oh. Ja, dann habe ich ihr Unrecht getan. Wo ist sie denn? Hedwig! Hedwig! Mein Kind! Hedwig!
Ich hörte einen Schuss. Seit wann gehst du allein auf die Jagd, Hjalmar?
Großvater, du bist hier? Wir dachten, du seist auf dem Dachboden.
Sie hat die Wildente sicher selbst geschossen.
Hedwig! Hilfe! Gregor, schnell, kommt. Helf mir, die Pistole ist losgegangen. Hedwig hat sich selbst getroffen.
Ich hole das Barrelin.
Ich helfe dir, Hjalmar.
Langsam. So. So. Legen Sie hier hin.
Der Wald hat seine Rache.
Jetzt komm.
kommt sie bald zu sich. Hedwig.
Bitte, Herr Doktor.
Wo ist das Kind?
Hier, Doktor.
Wo hat sie sich denn getroffen?
Ist es gefährlich, Doktor?
Tot.
Hm. Na.
Das Herz ist getroffen. Innere Verblutung. Sie starb auf der Stelle.
Hm. Na, Doktor. Das kann nicht sein.
Hedwig! Hedwig!
Ich bin schuld an ihrem Tode. Ich habe sie weggejagt wie ein Tier. Und da verkroch sie sich auf dem Dachboden und ging aus Liebe zu mir in den Tod. Es nie wieder gut machen zu können. Ihr nie mehr sagen zu können. Gott! Wenn du da bist! Warum hast du mir das getan?
Das lasse ich mir von keinem weismachen, dass dieser Schuss Zufall war. Sie hat die Pistole gegen sich selbst gerichtet.
Niemand weiß, wie es zugegangen ist. Aber sie ist nicht umsonst gestorben. Jetzt wird Ekdal ein neuer Mensch. Der Schmerz hat alles Erhabene in ihm freigemacht.
Erhaben werden die meisten Menschen, wenn sie voll Schmerz an einer Leiche stehen. Aber wie lange, glauben Sie, wird die Herrlichkeit bei ihm dauern?
Sie hörten aus Heidelberg Die Wildente, ein Schauspiel von Henrik Ibsen. Für den Funk bearbeitet von Klaus-Helmut Drese. Den Großkaufmann Werle spielte Otto Wernicke, seinen Sohn Gregers Peter Lühr, den alten Ekdal Kurt Ebbinghaus, dessen Sohn Hjalmar Ekdal Ernst Ginsberg, Hjalmars Frau Gina Ekdal Mila Kopp, ihre Tochter Hedwig Valerie Steinmann, Frau Sörbi, Haushälterin bei Werle Lola Mütel, den Dr. Relling, Siegfried Wischnewski. Die Diener Pettersen und Jensen, Kurt Lieg und Karl-Heinz Fiege. Herrn Balle und den Kammerherrn Flohr, Walter Kiesler und Hans Rathmann. Toningenieur war Bernd Lossen. Kötterin Ursula Krone. Regie führte Walter Knaus.